ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich treffe in diesem Podcast Menschen, oft sehr bekannte Menschen, und wir sprechen über all die Facetten, die jeder in uns trägt, die es manchmal aber erst zu entdecken gilt.
Talk mit Thees.
Der ganze Kapitalismus soll uns als Naturgesetz verkauft werden, dass das irgendwie angeblich eine Entwicklung ist, die bei Darwin schon steht, aber das ist totaler Unsinn. Der Danowski wird auch immer unterschätzt. Da fühle ich mich eigentlich ganz zu Hause, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, auch immer ganz oft so unterschätzt zu werden oder immer wie aus der zweiten Reihe gestartet bin, so in meinem Leben. Polanski wollte, dass ich ganz klein bin, weil wir haben so mit so irgendwelchen, mit so Schauspielerinnen gespielt, die so russische Models darstellen sollten, und die waren natürlich als zwei, drei Köpfe größer als ich. Und Roman Polanski wollte ja, dass es vier oder fünf Köpfe sind.
Ratschläge sind auch Schläge.
der ist gut.
Der passt ja auch wunderbar zum Andi,
ja,
zu deiner
absolut.
Rolle. Ne?
Ja. Naja, gut, aber Andi, Andi ist kein Schlaumeier, er weiß es einfach wirklich besser.
Milan Peschel ist einer der markantesten Schauspieler in Deutschland. Man kennt ihn aus Komödien von Matthias Schweighöfer oder auch Till Schweiger, wie Schlussmacher oder Klassentreffen 1.0. Aber er ist genauso in Arthouse-Filmen zu Hause, wie damals in dem Andreas Dresen-Film Halt auf freier Strecke. Da spielte Milan einen Familienvater, der an einem Gehirntumor stirbt. Er hat damals dafür den Deutschen Filmpreis als bester Hauptdarsteller bekommen. Weitere Kinofilme sind Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Oder er war zu sehen auch als Bademeister in Beckenrand Sheriff. Ach ja, und dann gibt es da auch noch Doppelhaushälfte. Die Serie bei ZDF Neo, da spielt er den Andi Knuppe. Der ist etwas einfach strukturiert, hat aber das Herz auf dem rechten Fleck. Und den Danowski, den gibt es ja auch noch. Einen Hauptkommissar, der als Sensibelchen gilt und wahrscheinlich ein bisschen depressiv ist. Er ist auf jeden Fall ein ganz normaler Typ mit ganz alltäglichen Problemen. Milan zeichnet eine unglaubliche Herzlichkeit aus. Begegnungen mit ihm sind immer bereichernd, humorvoll, aber auch vielschichtig. Er ist großer Musikfan. Wir haben damals bei einem Gespräch festgestellt, dass wir beide Fans von Liedermacherin Dota sind. Und bei unserem letzten Gespräch vor knapp 3 Jahren, da wollte ich ihm etwas Gutes tun. Da kam Dota als Überraschungsgast ins Studio und hat für uns ein bisschen Musik gemacht. Auch das ein solch besonderer Moment, dass ich mir dieses Mal gedacht habe, hey, das machen wir wieder. Und als wir dann zusammensaßen, bevor unser Gespräch losging, fragte Milan auch gleich schon scherzhaft, na, mit wem überraschte mich denn dieses Mal? Worauf ich dann gesagt habe, ja gut, mit niemandem, aber das war richtig toll damals, oder? Ja, sagt er, ja, wirklich, ich fand's wirklich so toll. Ich hatte ja Tränen in den Augen. Er schwärmte dann noch so ein kleines bisschen von Dota und ich nur so, Strike, das wird doch diesmal wieder ein schöner Moment. Dann haben wir unser Gespräch begonnen, redeten ein bisschen über den Kommissar. Da gab es jetzt wieder eine neue Folge aus dieser Reihe im Fernsehen zu sehen. Und mein Blick ging dann immer so nach rechts in die Regie. Wir waren im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Milan konnte die Regie nicht einsehen. Und dann sah ich auch schon, Dota ist da, pünktlich. Wie immer, man kann so entspannen, wenn jemand pünktlich ist. Es ist einfach so toll. Und ich konnte dann so langsam auf den Moment überleiten. Ihr seht, auch dieses Mal war das wieder eine ganz besondere Begegnung.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo.
Guten Tag.
Tag, Christian.
Guten Tag, Herr Kommissar.
Ja. Ja, jetzt ist es auch bei mir soweit.
Also,
ja.
Was hast du früher gedacht über KollegInnen, die Kommissare, Kommissarinnen gespielt haben?
Nö, ich dachte nur immer, ich bin froh, dass mir sowas nicht angeboten wird, weil man ja dann, also Tatortkommissar oder sowas, ja. Weil man ja dann, ja, dann macht man ja zweimal im Jahr immer dasselbe und dann wird es schnell langweilig. Andererseits hat man eine sichere Einnahme, so,
total,
um die Miete zu bezahlen.
Und ein paar Drehtage da, muss man sagen.
Ja,
das
ja.
Sind so einige, ne?
Genau. Und dann dachte ich immer, man ist immer gut, darüber zu reden, wenn man es nicht angeboten bekommt, dass man große Sprüche klopft, dass man es auf jeden Fall ablehnt und so was macht man nicht. Naja, aber mir wurde eben auch nie angeboten, deswegen bin ich ganz froh, dass ich das nie unter Beweis stellen musste, sozusagen.
Hast du deine Agentin mal drauf angesetzt? Hast gesagt, guck mal, ob du mir eine Kommissarrolle an Land
ziehen
kannst?
Nee, das kam dann so, das weiß ich nicht, das kam irgendwie, die haben einfach so an mich gedacht. Ja. Ich weiß nicht warum, und das ist ja auch kein Tatort, worüber wir sprechen, sondern so eine Krimireihe, wo alle 100 Jahre mal einer davon ausgestrahlt wird.
Macht man das, dass man ab und zu mal die Agentinnen, es sind ja meistens Agentinnen, dass man die mal drauf ansetzt und sagt, ich würde mal gerne das und das spielen.
Also es gibt bestimmt Kolleginnen, die sowas machen, ja, aber ich,
dir nicht,
ich eigentlich nicht. Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern.
Ja. Also. Deine Figur ist der Danowski. Da gibt es jetzt einen neuen Film und es ist erst der zweite.
Ja.
Ist der dritte gesichert schon?
Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Das ist immer, die Vorlagen, die Bücher sind super. Ich finde auch die Filme gut. Die sind ein bisschen verdichteter, ne? Die
natürlich
müssen wir weglassen.
Ist ja Literatur, die verfilmt wurde.
Aber das ZDF, ich weiß nicht, warum das ZDF keinen Bock hat, das weiterzumachen, beziehungsweise sich dazu nicht äußern will. Ich verstehe es nicht so richtig. Vielleicht liegt es das daran, dass unser Format so, dass das so eine ganz andere Kommissarsfigur ist oder überhaupt so dieses Format so ein bisschen schräg ist. So. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint da eine große Mutlosigkeit oder Fantasielosigkeit zu herrschen. Weil wir haben ja den ersten 2018 gedreht, den zweiten haben wir 2024 gedreht. Er wird jetzt erst 2 Jahre später ausgestrahlt.
Oh Gott, das ist ja was kein Mensch versteht.
Und sie können uns auch jetzt keine Zusicherung geben, dass wir auch einen nächsten drehen werden.
Ja. Aber das sagen alle Reihen oder auch Serien, dass immer auf die Quote gewartet wird erst. Also wenn der jetzt läuft morgen Abend, vergehen glaube ich so 2 bis 3 Wochen, da wird analysiert und dann bekommst du einen Anruf.
Ja, weißt du, aber unser Letzter, der hatte auch eine gute Quote. Also der Erste, den wir gemacht haben, der hatte eine gute Quote.
Ja, deswegen macht ihr auch den Zweiten.
Ja, deswegen haben wir auch den Zweiten gemacht, aber 6 Jahre später. Also das versteht kein Schwein versteht es.
Oder hatte damit Corona dann noch zu tun, dass das ein bisschen irgendwie so alles ein bisschen gedauert hat?
Nee, nicht, dass ich wüsste. Also normalerweise dreht man was, ein Jahr später strahlt man es aus und 6 Wochen später spätestens entscheidet man das. Ja, und also dann hätten wir eigentlich noch vor Corona den zweiten Teil oder den zweiten Film aus der Reihe drehen müssen.
Ja.
Und ich sag's nochmal, die Bücher von Till Räther, der die Vorlagen geschrieben hat, die sind wirklich cool. Das sind echt schöne, tolle, coole Krimis. Und der Kommissar ist halt so eine ungewöhnliche Hauptfigur, weil der so ein bisschen übersensibel ist, vielleicht auch depressiv, so, man weiß es nicht so genau, es wird auch nicht so genau benannt, aber irgendwie ist er anders als andere Kommissare. So.
Wir sind mal wieder alleine hier, weil letztes Mal hatten wir noch hier Besuch.
Ja.
Wie ist es mit mir alleine?
Ist auch schön.
Ist auch schön?
Ja, ich freue mich schon, wenn du gleich die Gitarre rausholst. Mir wird vorsichtig, weil Dota ist ja nicht da heute.
Aber ich habe eine Gitarre.
Nein, ehrlich, oh nein, bitte nicht. Ach, hey.
Eine Gitarre kann ich holen, ne?
Oh nein.
Ah.
Also,
na? Überraschung.
Das gibt's ja nicht. Hey, Dota.
So.
Hallo.
Als Überraschungsgast.
Hast du das gehört, dass ich gefragt habe, wo ist sie denn?
Nee, da war ich gerade noch nicht da. Ich bin richtig schnell, richtig weit Fahrrad gefahren. Hab's gerade so geschafft hier pünktlich.
Ich habe eben noch gesagt, aber diesmal spielst du wahrscheinlich. Ist das cool.
Ja, er sagte, wen hast du diesmal zur Überraschung da? Und da haben wir kurz ein bisschen von Dota geschwärmt.
Ach, ist ja witzig.
Oh, das ist ja lieb, ne?
Und das war letztes Mal so eine schöne Überraschung. Und da habe ich mir gedacht, wir können nicht uns wieder alleine treffen hier. Wir müssen einfach Dota dazu holen, obwohl sie gar nicht viel Zeit hat. Sie ist quasi auf dem Weg ins Studio.
Nee, alles gut. Studio ist für heute. Also eigentlich jetzt gerade haben wir Musik für einen Kinofilm geschrieben.
Ah, cool.
Und da ist heute die Mischung. Und deswegen muss ich nämlich doch nicht ins Studio, weil wir mischen. Okay. Ich höre das dann nachher mit frischen Ohren an, was Alex gemischt hat. Und es ist besser, wenn ich da nicht daneben sitze und es schon 100 Mal gehört habe.
Ja, genau. Das verstehe ich. Ja, cool. Das ist ja super.
Ja. Warst du im Konzert mal in der Zwischenzeit?
Ja, habe ich nicht geschafft natürlich.
Du bist einfach zu viel beschäftigt.
Ja, ist wirklich ein bisschen so. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann fahre ich immer so gerne aufs Land, ehrlich gesagt.
Das kann ich verstehen.
Oder?
Wohnst du in Berlin?
Im Prenzlauer Berg. Ja. Ja, bin ich wieder zu weit weg vom Mikro, oder was?
Nee, das ist natürlich, weil du nach links guckst. Ich habe nur zum Holger kurz geguckt, aber er hat gesagt, das ist so halbwegs in Ordnung.
Okay, dann mache ich
das
jetzt so,
ja. So. Ja, Dota, also wir freuen uns total. Dota hat die Gitarre dabei. Es war also nicht meine Gitarre, die ich holen wollte. Und du bist jetzt auf dem Fahrrad gefahren, weil die Stadt gerade gesperrt ist da? Oder?
Ach nee, ich fahre total gerne Fahrrad. Aber also ich bin da auch hart im Fahrradfahren. Also es ist jetzt fast eine Stunde.
Du bist eine Stunde gefahren.
Also ins Studio fahre ich eine Stunde, bis hier ist dann eine Viertelstunde weniger, also 45 Minuten.
Krass. Holger sagt mir gerade noch, es sind so viele Straßen gerade gesperrt in diesen Minuten, weil der Sohn vom Schah in Berlin ist. Deswegen viel Polizei gerade.
Ein Berliner Déjà-vu. Also,
bei anderen Söhnen ist das eigentlich nicht so der Fall, wa? Wenn andere Söhne nach Berlin kommen.
Nee, ne? Also.
Als mein Sohn aus Mannheim wieder zurück nach Berlin gekommen ist, hat sie auch keine Sau interessiert. Also,
was denn? Ja. Echt nicht? Aber ich glaube, ich habe einmal in der Zeitung drüber gelesen. Ich glaube, in der Berliner Zeitung, da stand es ganz kurz, Mannheimer Morgen. Milans Sohn verlässt die Stadt. Das kommt gleich nach Elvis has left the building.
Nee, so meine ich das ja nicht. Ich meine, naja.
Ich habe euch übrigens eine coole Sache mitgebracht. Ich habe nämlich über nachgedacht, was ich spielen könnte. Ja. Und ich habe eine neue Mascha Kaleko-Vertonung gemacht.
Ah, das ist cool. Nicht dein Ernst.
Doch, also ganz neu. Und ich weiß auch noch nicht, was ich damit mache. Aber ich dachte, spielst du euch mal vor.
Ja, Milan, cool. kleiner Privat-Gig für dich wieder.
Toll.
Ja?
Ich freue mich.
Ist ganz kurz ein Text mit dem Titel Chanson für morgen.
Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir sind keine klugen Leute. Der Spaten klirrt und die Sense sirrt. Wir wissen nicht, was morgen wird. Wir ackern und pflügen das Heute. Wir wissen wohl, was gestern war, und wir hoffen, es nie zu vergessen. Wir wissen wohl, was gestern war. Wir sehen das Brot und das Brot ist rar. Und wir hoffen, es auch noch zu essen. Wir wissen nicht, was morgen wird, ob Kampf unserer Hart oder Frieden. Ob Sense sirrt oder Säbel klirrt. Wir wissen nur, dass es morgen wird, wenn wir Schwerter zu Flügen schmieden.
Das ist jetzt aber hier ein Privileg. Wirklich, die erste Vertonung hier, die hat noch keiner gehört.
Nee,
außer Alex.
Nee, auch noch nicht.
Auch noch nicht. Dann sind wir alle die Ersten.
Ich muss immer so auf die Texte so hören. Ach, das ist Wahnsinn, das ist toll. Ja. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie das wohl kommt, dass das so, dass Leute so. Ja, das so, also du kannst es ja auch, dass man da so in wenigen Zeilen sozusagen so Gedanken auf den Punkt bringen kann.
Ja,
ne?
So verdichtet.
Verdichtet.
So kondensiert.
Das heißt ja auch Dichtung.
Vielleicht. Deswegen heißt es ja auch Dichtung.
Aber das ist wirklich eine große Begabung und natürlich aber auch, was man sieht, ne? Also was die Person irgendwie wahrnimmt oder erfahren hat, so.
Ja, so die äußeren und die inneren Beobachtungen, glaube ich, machen das immer.
Ja, ja,
aus.
Genau.
Und dann irgendwie in der Dichtung halt die Verknüpfung dazwischen, dass diese Sprünge so nicht zu klein sind, dass es nicht so aufeinander klebt und auch nicht zu groß, dass es wahllos wird, sondern eben irgendwie sich mit den richtigen Sprüngen durch die Bilder bewegt.
Ja, und wahrscheinlich schreibt man auch anders über andere Sachen oder drückt Sachen anders aus. Keine Ahnung, wenn man eben 50 ist, anders als wenn man 20 ist oder so.
Auf jeden
Fall. Bestimmt.
Ja, und die Mascha, die ist ja besonders Expertin darin, diese Dinge zu verdichten. Ne? Das hast du ja auch immer gesagt.
Ja,
du echt so, boom, drei Wörter, aber so viel Aussagekraft dahinter.
Ja,
nur noch getoppt von Dota heutzutage. Mascha 2.0.
Ah, das ist schon aber ausufernder oft. Und ich muss auch sagen, nach der Beschäftigung mit Mascha Kalekos Gedichten habe ich durchaus versucht, meine eigenen Texte auch mehr zu verdichten. Also noch strenger mit mir zu sein, darin überflüssige Zeilen wegzustreichen. Aber natürlich ist es ein bisschen was anderes, ob man einen Liedtext schreibt, der ab und zu auch mal eine Zeile hat, die vor allem einer Melodie dient. Ja. Oder ob man ein Gedicht schreibt, wo man wirklich alles rausstreicht, was zu viel ist.
Ja, natürlich, klar. Aber ich finde schon, es gibt so in deutscher Sprache, also vielleicht interessiert mich jetzt auch nur mehr, aber ich habe das Gefühl, es gibt in deutscher Sprache so viel interessantere Musik als noch vor 30 Jahren oder so, ist mein Eindruck. Oder auch als vor 20 Jahren. Also so, wo ich, also Texte einfach auch, vielleicht oder liegt das auch an den Zeiten, ich weiß es nicht, aber.
Ja, ich finde auch, es gibt viel mehr Experimentelles und irgendwie nischenhaft Interessantes als vor 15 Jahren.
Ja.
Finde ich auch. Und dann wiederum gibt es so einen Mainstream, der sich leider echt so ein bisschen, wo man immer denkt, na klar kann die KI das übermorgen besser.
Ja, das stimmt.
Das ist leider auch so.
Also. Und ich freue mich immer, wenn deutsche KünstlerInnen einfach auch wirklich auf Deutsch singen, weil es gleich so eine Tiefe bekommt. Denn manche starten ja auch mit englischen Songs und dann sind es immer nur wieder diese Zeilen, die du schon so oft gehört hast. Ja. Aber sobald es deutsch wird, habe ich das Gefühl, da wird es sofort tiefer, weil sie automatisch andere Worte
wählen. Ja, so war es ja bei Element of Crime auch. Die wurden ja wirklich viel interessanter, als sie auf Deutsch, also als Sven Regner seine Texte auf Deutsch geschrieben hat. Ne? So.
Er schreibt auch wirklich gute Texte.
Ja, finde ich auch.
Ne? Ach, herrlich. Hör mal, da sind wir wieder zusammen. Cool. So, ich habe ja gesagt hier, was fällt dir denn zur Doppelhaushälfte ein? Habe ich Dota so gefragt. Und dann fiel mir natürlich ein Song ein von ihrem aktuellen Album. Hier der Berliner Mietensong, wie es in Klammern heißt. Und vorne heißt er...
Es ist machbar.
Es ist machbar.
Ja, das bezieht sich ja auf diese Volksbegehren, Deutsche Wohnen enteignen. Also, dass er einfach mal versucht, mietenpolitisch Druck zu machen. Ob das jetzt der beste Weg ist oder ob ein Mietendeckel der bessere Weg wäre, weiß ich nicht. Aber es muss halt wirklich spürbar für die Leute was passieren, weil allen das Wasser bis zum Hals steht, weil die Löhne, Einkommen einfach nicht gestiegen sind in dem Maß wie die Mieten. Und dann wird immer so getan, als wäre dieser Mietspiegel ein Naturgesetz. Ich meine, wird definiert, wie der steigt und warum der steigen kann. Und da hat einfach Politik überhaupt nicht vernünftig geliefert. Und deshalb habe ich halt diese Initiative Deutsche Wohnen enteignen mit diesem Lied unterstützt. Die wollen so ein zweites Volksbegehren machen, wo sie einen Gesetzesvolksentscheid vorlegen. Denn
kurze Frage, wann war das erste Volksbegehren?
Das war 2023, glaube ich. Wir reden über fast 60% Zustimmung.
Ja, in Berlin.
In Berlin. Ne? Ja. Und die Politik hat sich entschieden, es einfach auszusitzen. Und da verstehe ich, dass sich ein Gefühl von Verdrossenheit und Frustration breit macht bei allen. Ja. Und wir wissen ja, wem das dann immer in die Karten spielt in der Regel. Wenn als sich dann die Stadtregierung einfach entscheidet, nee, wir machen eigentlich nichts, wir setzen mal eine Expertenkommission ein. Ja. Jetzt kam die Expertenkommission verrückterweise ja zu dem Schluss, dass es möglich ist, dass man sagen kann, es ist allgemeinwohlschädigend, wie diese Immobilienkonzerne vorgehen. Es ist mit dem Grundgesetz vereinbar, man kann enteignen und man muss auch nicht entschädigen zum Marktpreis. Das heißt, die Stadt würde ja pleite gehen, wenn die jetzt versuchen würde, zu den aktuellen Marktpreisen diese Häuser zurückzukaufen. Aber man muss sich kurz vor Augen führen, das hat mal der Steuerzahler gebaut. Also der Steuerzahler hat es bezahlt, dass es gebaut wurde. Ja, und jetzt ist es bei privaten Immobilienfirmen, die da wirklich jeden Euro rausschinden. Das ist wirklich, also das geht gegen jedes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich finde, da müssen wir die Politik weiter auffordern, aktiv zu werden.
Absolut. Das war damals, weil Klaus Wowereit, also diese Regierung, der Klaus Wowereit Vorstand, so viel verkauft hat, ne?
Ja, man muss sagen, das war unter dem Zwang des Länderfinanzausgleichs und die damalige Opposition wollte noch mehr verkaufen. Die wollten die BVG auch noch verkaufen. Die Wowereit-Regierung hat ja das Wasserwerk. Das Wasserwerk wurde zurückgekauft. Wie war das nochmal? Elektrizitätsnetz wurde privatisiert, was auch der größte Quatsch ist. Weil das ist ja auch was wir als Steuerzahler gebaut haben. Keiner kann Strom verkaufen ohne Netz. Natürlich macht die Netzgesellschaft Plus. Also es gibt viel ärgerliche... Aber weil ich mich gleich auf.
Ja, riechst du dich gleich auf, bist gleich ganz rot.
Aber ich kann dir sagen, weil du von Naturgesetzen sprichst, dass uns das immer als Naturgesetz verkauft werden soll, so ne, mit dem Mietendeckel oder so. Aber ich meine, der ganze Kapitalismus soll uns als Naturgesetz verkauft werden. Dass das irgendwie angeblich eine Entwicklung ist, die bei Darwin schon steht. Aber das ist totaler Unsinn. Das ist kein Naturgesetz, dieser scheiß Kapitalismus.
Ja, aber das Traurige ist doch, dass in der aktuellen gesellschaftlichen Lage sich so eine Haltung eingespielt hat von, ja, da kann jetzt nichts mehr kommen. Das ist jetzt halt, jetzt haben wir Kapitalismus, bleibt jetzt für immer so. Und man hat das Gefühl, gerade bei den jungen Leuten, wo man ja irgendwie immer so eine Dynamik hin zu positiver Veränderung erwarten würde, dass das alle komplett gefressen haben. Also dass ich sehe da nie, überhaupt keine Bewegung hin zu was anderem als der Gewinnmaximierung und alle wollen Influencer werden und einfach nur Geld selber machen.
Ja, ja.
Wow,
ja, ja.
Toll.
Ja, ja. Das ist eine super Utopie.
Wachstum. Wachstum.
Wirklich, nicht zu fassen, ey.
So, hast du das Lied dabei?
Ja, ich hab's dabei, mir dabei eingefallen.
Denn es ist machbar, ja?
Du kannst es schneiden, ne?
Ja.
Ich habe nämlich das Liederbuch drüben.
Achso, alles klar, ist doch super.
Ich hole das mal schnell.
Ja, das ist doch super.
Ich hole das mal schnell.
Guck mal, sie hat das Liederbuch dabei.
Ja.
Ja, schön, oder?
Cool, ja. Da habe ich jetzt echt nicht gerechnet, wirklich. Ganz und gar nicht.
Ja, es ist ja auch, muss man sagen, ist ja auch langweilig, das Gleiche zu machen wie beim letzten Mal, aber es ist einfach so schön. Verstehst du? Ja, und ich habe das Gefühl, wir gehören zusammen. Wir sind
vor
ein Trio.
Allem, wenn man sagt, nee, auf gar keinen Fall. Ja.
Außerdem komme ich mit anderen Liedern vorbei, deswegen ist es ganz anders.
Ja, das sowieso. Ja, herrlich. Es ist machbar.
Es ist machbar.
Es ist machbar.
Deutsche Wohnen und Co. enteignen Kampagnensong.
Hast du das auch auf der Tour gespielt, den Song?
Manchmal.
Manchmal. Hast du ihn in Karlsruhe gespielt?
Nee, da habe ich nicht gespielt. Nicht,
okay. Ja. Du weißt aber genau, wo du welchen Song gespielt hast.
Ja, doch.
Entscheidest du es vorher oder spontan beim Konzert?
Also es gibt meistens dann zum Album so eine sehr feste Setlist und dann gibt es so ein paar Positionen, wo mal variiert wird, damit es für uns auch, damit wir richtig wach bleiben und so.
Langweilig wird. Ja.
Ja, weil manchmal, wenn man eine lange Tour spielt, kommt man schon in so einen Aufziehpuppen-Modus. Dann fühlt man sich so, als könnte man hinten dreimal drehen und dann stellt man mich um 20 Uhr auf die Bühne und dann läuft das so ab. Ne? Und da muss man immer aufpassen, dass einem das nicht passiert. Aber jetzt bin ich gerade ganz weit davon weg, weil ich gerade 2-3 Monate nur Zeit hatte zum Schreiben und neue Sachen ausprobieren. Okay, deswegen musste ich das ja auch richtig üben. Okay. Papier ist geduldig, Stein ist geduldig, Geld ist es nicht. Der Senat ist mitschuldig, dass die Miete Berlin das Genick bricht. So viel Umverteilung von unten nach oben jeden Monat, das geht zu weit. Die Kehrseite dieses Profits ist Verdrängung und Obdachlosigkeit. So eine Scheiße, bald nur noch die Kulisse einer Stadt. Berlin, du hast mich großgezogen, du alte Hippe, ich weiß, was man an dir hat oder hatte. Jetzt nur noch Platz für Leute mit Patte. Aber endlich Hoffnung, endlich neuer Wind in der Debatte. Es ist machbar, zum Wohl der Allgemeinheit. Es ist machbar, große Wohnkonzerne enteignen. Es ist machbar, steht's im Grundgesetz und das machen wir jetzt. Die den früheren Sozialbau jetzt teuer vermieten, ist eh schon ein starkes Stück. Das meiste davon wurde von Steuern gebaut und das holen wir uns jetzt zurück. Sonst gibt's hier bald nur noch Touristen und Erben. Wir wollen nicht Paris oder London werden. Und jetzt noch einmal das Offenbare. Wohnen ist keine Ware, aber alles muss man selber machen. Wir sind viele, mach mit. Alles muss man selber machen. Weil der Senat nur die Interessen der Vermieter vertritt. Ein zweiter Volksentscheid wird die Mühe lohnen. Es ist bezahlbar, sagt die Expertenkommission. Unser Zuhause, unser Gesetz. Das machen wir jetzt. Es ist machbar. Zum Wohl der Allgemeinheit. Es ist machbar. Große Wohnkonzerne enteignen. Ist machbar. Langsam für den allerletzten Troll. Vergesellschaftung ist nicht das, was neuen Wohnraum schaffen soll. Sie senkt die Miete im Bestand, die ist zu hoch, wen man auch fragt. Und jetzt zweimal alle zusammen. Das regelt nicht der Markt, das regelt nicht der Markt. Erzählt uns nicht so eine Scheiße. Das ist hier nicht nur die Kulisse einer Stadt. Wir sind Berlin. Oh, Moment, ich muss hier kurz einmal umblättern, sonst weiß ich den Text nicht. Erzählt uns nicht so eine Scheiße. Das ist hier nicht nur die Kulisse einer Stadt. Wir sind Berlin und wir wissen, wie man sich zu wehren hat. Jetzt wird enteignet, bezahlbar wohnen auf lange Sicht. Immobilienlobby, ihr habt den Senat, aber diese Stadt habt ihr nicht.
Oh, sehr schön. Aber du hast auch dein krasses Liederbuch dabei. Ist das etwas, was du verkaufst oder ist es für dich persönlich angefertigt? Nee,
ich verkaufe das auch.
Kannst genau mal dieses Buch. Ne? Ja, alles da mit den ganzen Griffen, Gitarre, das ist dieses Buch. Und ich dachte, oh, die hat so ein voll professionell gedrucktes Buch mit ihren ganzen Songs da für sich.
Hat sich aber auch schon sehr oft für mich selber bewährt, wenn ich irgendwas nicht mehr wusste. Und das ist tatsächlich der fünfte Band.
Ich finde das großartig, das auch mal zu sehen, dass diesen Song zu spielen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass man den drauf haben muss, man muss den üben vorher. Ja, hey, weißt du, auch wenn du den vielleicht vor 2 Wochen oder 3 Wochen gespielt hast, weil wenn ihr Konzerte gebt, es ist alles immer so selbstverständlich. Man denkt immer, ihr macht das ohne groß viel dafür zu tun, außer im Vorfeld natürlich. Und dass ihr das immer alles im Schlaf macht. Aber nee,
gar nicht. Klar, man stellt sich auf die Bühne und spielt die Stücke, die man kann. Kennst ja auch die Texte, die man gerade auswendig weiß, die weiß man. Und die anderen rutschen auch mal komplett aus dem Gedächtnis raus.
Ja, man muss es auch vorbereiten und so immer, ne? Also,
manchmal ruft ja jemand einen Wunsch rein, ne?
Ja, und dann, genau.
Ja, und was macht ihr? Ihr KünstlerInnen dann? Ihr spielt den Song aus der Hüfte.
Manchmal geht's,
oder?
Ich habe es aber auch schon erlebt, dass ich dachte, es würde gehen. Dann habe ich angefangen und bin so richtig gestrauchelt.
Also die Ärzte sagen ja, dass sie ihre Proben die Konzerte sind, ne? Also jedenfalls, ich glaube, das stimmt nicht ganz, aber ich fand es sehr lustig auf jeden Fall, weil die haben sie auch immer ständig verspielt und dann nochmal neu angefangen. Ja. Und bei denen ist es dann natürlich aber so ein Teil des Entertainments so irgendwie. Ja. Ne?
Also, ich glaube, wenn man laut genug spielt, dann fällt das auch nicht so auf.
Nee, mir ist es auch nicht aufgefallen, denen ist es aufgefallen.
Ja, es gibt Songs, wo es schlimmer ist und welche, wo es nichts macht, wo man es mit Charme überspielen kann und welche, wo die richtig fragil sind und wo man sich echt ein bisschen blamiert. Also ich habe beide.
Aber ich würde auch sagen, die Musiker hören garantiert mehr als die Zuschauer natürlich. Also
ja, klar.
Weil ihr das, also so, das ist wie bei uns, wenn wir auf der Bühne spielen und so und da sich Sachen im Kleinen verändern irgendwie oder so, die nur uns auffallen.
Und du, Milan, du warst selber Sänger in einer Band.
Ja, ist aber...
In der DDR damals
Lass mal ruhen. Das ist lange her, ja.
Jetzt wird es interessant. Dota, was möchtest du wissen von ihm?
Ja, na klar, was war es für eine Band? Und hast du auch ein Instrument gespielt?
Nee, ich habe gesungen. Die Band hieß Die Angeber. Geil. Und...
Schon mal ein sehr guter Name.
Ja, der war von mir. Die hieß vorher die Dirty Rats und dann war ich auf einer Probe und habe ich gesagt, kann ich mal singen? Und dann war ich gesungen mal auch und dann haben sie gesagt, na, willst du nicht unser Sänger sein? Wir waren also 19 oder so. Und da habe ich gesagt, wir müssen es aber ändern. Wir brauchen einen deutschen Namen. So,
und hast du da eigene Texte gesungen?
Ich habe es versucht, auch eigene Texte zu schreiben, aber ich konnte das nicht. Aber da gibt es eine sehr lustige Geschichte, weil unser Gitarrist kam mit einer... Habe ich, glaube ich, schon mal... Oder?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt.
Ich habe es schon öfter erzählt, aber vielleicht nicht hier. Eines Tages kam der mit so deutschen Texten an, die wir ziemlich stark fanden. Die fanden wir echt gut. Dachten, wow, cool. Und das ging so irgendwie, ich habe ein Heft mit meinen Gedichten, da drin stehen 1000 Geschichten irgendwie und so. Keine Ahnung, wie es weiterging, auf jeden Fall. Und Jahre später habe ich mir dann das Pink Floyd Album The Wall gekauft und habe da mal so die Texte mitgelesen. Und dann habe ich festgestellt, dass es einfach komplett abgeschrieben hat und einfach nur
übersetzt.
Ja. Aber ich meine, das waren auch andere Zeiten. Das war, keine Ahnung, 87, 88 in der DDR. Die Platte gab es ja eh nicht. Die hatten vielleicht eine Handvoll Leute oder so. Naja, oder ein bisschen mehr vielleicht, aber die gab es ja nicht zu kaufen.
Ach ja, und übersetzen und dann neu vertonen ist ja schon auch nochmal 2 Schritte von eigener Leistung. Also klar, man sollte es vielleicht kenntlich machen, aber hey, aber die KI klaut jetzt einfach alles.
Ja, genau.
Und es ist völlig scheißegal. Und ich sage inzwischen fast, ich werde lieber von einem Menschen plagiiert,
der
sich
absolut
dann hinstellt und sagt, ich möchte aber bezahlt werden, als von diesem großen... geistigen Klaumaschine.
Ja. Ist dir schon mal irgendwo aufgefallen, wo dir was geklaut wurde von der KI? Hast du gesagt, das ist doch von mir?
Nee, ich habe es jetzt aber auch nicht so drauf angelegt. Also man könnte ja der KI irgendwie so einen Auftrag geben, schreib ein Lied im Stil von Dota Kehr über
absolut
das und das. Ne? Und dann könnte man wahrscheinlich rauskriegen. Ich habe das jetzt noch gar nicht so gemacht, aber eigentlich finde ich, dass jedes Rechtsmittel ausgeschöpft werden müsste, um es zu verbieten und die KIs zurückgesetzt werden müssten auf einen Zustand, sodass sie nur mit Trainingsdaten trainiert werden, die dafür extra freigegeben wurden. Dann würde sie halt so Songs wie Friedrich Holländer vielleicht schreiben und alles davor, aber
ach so,
weißt du? Und ich ärgere mich auch über die GEMA, die irgendwie auf diesem Holzweg sind und sagen, ja, wir streben da so ein Vergütungsmodell an, dass dann, wenn die Werke genutzt werden von der KI, dass sie dann, aber damit entwertet sich ja erstens die ganze Wertschöpfungskette der Studios, der Musiker, alle.
Genau.
Und zweitens entwertet es auch das Gefühl der Hörer beim Musikhören. Also wenn ich jetzt, wenn ich Streaming höre und der Algorithmus schlägt mir einen Song vor, ich kenne die Band nicht und das Datum, Erscheinungsdatum ist nach 2025, dann bin ich sofort super misstrauisch. Mhm. Dann weiß ich nicht, gibt es diesen Menschen oder ist es so eine zusammengematschte Stimme aus, weißt du?
Ja.
Und es ist für mich komplett entwertet dadurch.
Das wird, das Live-Erlebnis wird überleben wahrscheinlich. Die Konzerte.
Ja, absolut.
Da bin ich mir sicher.
Ja.
Absolut.
Ja.
Ja.
Das hat Verena Altenberger auch mal gesagt. Deepfakes machen mir Hoffnung. Sie hat gesagt, in der heutigen Zeit wirklich total absurd. Aber sie hat gesagt, Deepfakes machen mir Hoffnung. Ich nur, wie meinst du das? Und sie, naja, es wird zählen, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Das wird ein Wert sein später. Absolut. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Da war ich dabei. Und deswegen sagt sie, solche Live-Theater, Konzerte, das wird Bestand haben.
Und es gibt ist ja
eine
auch
Sehnsucht danach, eine große.
Innerhalb der Musik ist, glaube ich, auch schon so eine Gegenbewegung wahrzunehmen, dass live gerade die Musik besonders interessant ist, die sehr transparent ist. Also es gibt ja viele Bands, die live mit Zuspielern arbeiten, ne? Die halt so Backing-Tracks haben und dazu spielen.
Ja.
Das ist aus meiner Sicht schon immer so ein bisschen fragwürdig gewesen, ob das überhaupt als Live-Musik zählen kann. Aber ich habe auch den Eindruck, das, was besonders gutiert wird jetzt, ist, wenn du eigentlich da zwei oder drei Leute mit Instrumenten siehst und wirklich das hörst, also siehst, was sie spielen und das so eine gewisse Transparenz hat und so ein akustisches Live-Erlebnis.
Ich kann das nachvollziehen und ich glaube, das wird in den nächsten 2, 3, 4 Jahren noch viel stärker, weil in 2 Jahren wissen wir noch weniger, was echt ist und was nicht echt ist.
Aber in der gesamten Musikindustrie ist es wirklich nicht nur der geistige Raub, die Enteignung an geistigem Eigentum und an dem, was Musiker über Generationen an Fertigkeiten entwickelt haben, sondern es ist ja auch wirklich die materielle Umlenkung von Geldströmen hin zu KI-generierter Musik. Also gerade Spotify, muss man sagen, ist eine Katastrophe. So. Wie die mit KI-Musik umgehen, es ist wirklich, es klaut uns wirklich was. Und deswegen.
Ich bin da auch nicht mehr.
Gut. Ja, ich finde, man muss auch ab und zu.
Zum Hören oder mit deinen Songs von den Angebern?
Ich meine, die gibt's nicht.
Die Streamingdienste sind eben nicht alle gleich. Ne? Es gibt welche, die zahlen doppelt so viel wie Spotify und gehen auch anders mit KI-generierter Musik um.
Aber heute dachte ich auch ganz kurz, ich schaffe überhaupt das ganze Streaming ab und höre nur noch Platten. So, aber das werde ich natürlich nicht machen. Das
du hast nur noch Live-Leute, die mit der Gitarre bei
genau.
Und ich kriege doch auch ab und zu gute Tipps von dir, Milan.
Ja,
weißt du, alle paar Monate
kontakte
ich Milan und sage, was hörst du denn gerade? Weil Milan hat immer Sache wie, ich bin ja immer noch dankbar für Maike Rosa Vogel, die er mir damals empfohlen hat, weil du mit ihr Theater auch gemacht hast. Sie hat Musik geschrieben für ein Theaterstück, bei dem du Regie geführt hast. Und ich habe die so entdeckt, die hat mich so durch die Pandemie gebracht, als es mir nicht so gut ging. Und ich hab die geliebt, aber seitdem hat sie keinen einzigen Song noch.
Ja, ich
aber
muss dir was dazu
Musik
sagen.
Mehr. Sie hat keine Zeit mehr.
Nee. Sie öfter, sie wollte nicht mehr.
Okay. Sie will nicht mehr,
arbeitet jetzt im Einzelhandel.
Ach, okay. Genau.
Sie arbeitet bei Humana.
Ich treffe sie ab und zu bei Felix Mayer.
Genau. Ich habe die Ben neulich getroffen, weil ich bei der Premiere war von dem Film Scherbenland, wo sie eine Protagonistin ist. Und den kann ich, deswegen, da wollte ich nämlich nochmal anknüpfen wegen dem Lied, weil da geht es ja auch um die Wohnsituation in Berlin und dass das sich eigentlich aus den Zeiten der Scherben bis heute eigentlich nicht wirklich geändert hat. Ne? Dieses Spekulieren mit so Wohnraum, also mit einem menschlichen Grundbedürfnis. Und ja, deswegen wollte ich euch den Film ans Herz legen. Wollte ich das jetzt erzählen?
Scherbenland.
Genau. Und da habe ich Maike getroffen eben und war auch ganz, war unglaublich berührt und durcheinandergebracht auch so von dem ganzen Film. Und wie sie da spricht auch, ist wirklich unfassbar.
Also kurz, Maike.
Maike Rosa
ist dabei.
Vogel. Maike ist dabei.
Als Schauspielerin.
Nee, das ist ein Dokumentarfilm.
Das ist ein Dokumentarfilm. Jetzt verstehe ich das. Mhm. Ach, und da ist sie dabei. Das finde ich aber schön.
Da ist sie eine Protagonistin, richtig, ja.
Ah.
Und der Lutz, der den Film gemacht hat, der hat sie damals im Theater gesehen auch, also bei mir. Und hat sie da überhaupt auch entdeckt. Ja.
Guck mal.
Ja.
Cool.
Ja, wirklich. Die ist ganz toll, die Maike, echt wirklich.
Ja, total. Ich habe die entdeckt
so
und ich denke, Milan, danke, ich werde dir ewig dankbar dafür sein. Da sprachen wir auch über Dota das erste Mal, ne? Bei der Begegnung.
Stimmt.
Schön. Sag noch ganz kurz, wie hast du die Musikszene damals erlebt? Also so in der DDR. Ich finde, das ist ja immer noch so eine spannende Zeit. Also abseits von Pudis und Karat, was war für dich das Prägendste?
Na, so diese anderen Bands eben, diese Ostberliner, ja, oder überhaupt in der ganzen DDR gab es ja so diese so eine, also Underground-Bands, alternative Bands, die dann irgendwie so als Amateurmusiker gearbeitet haben später. Manche sind dann auch Profis geworden.
Ja, so. Aber da kennen wir keine davon, weil Dota kennt sich ja auch so ein bisschen aus.
Vielleicht kennt ihr die anderen oder Feeling B kennt ihr natürlich bestimmt, die Vorgängerband von Rammstein eigentlich. Oder ach, beziehungsweise,
okay, kenne ich nicht.
Nee? Also, ja, die anderen, die Art, die Vision gab es.
Okay.
Ja.
Kennst du das Duo Sonnenschirm?
Nee.
Das ist auch ganz cool, aus Plauen. Ach, ah, so lustige, okay, Texte.
Aktuell?
Ah, okay. Nee.
Also damals, aus der Zeit damals.
Ah, ja,
ach,
ja,
guck mal, dass, ah, du die kennst. Kanntest du Gundermann in der Zeit?
Ja, aber Gundermann fand ich irgendwie doof, weil ich arrogant war und jung und Punk hören wollte und nicht so ein Heini, so ein Liedermacher, wie ich irgendwie mit FDJ irgendwie verbunden habe, blöderweise. So, ich wusste, damit wollte ich irgendwie nicht, musste laut sein und scheppern irgendwie und so.
Genau das Gleiche hat Alexander Scheer, der den Gundermann gespielt hat, gesagt. Er fand ihn gruselig damals, hat sich geschämt. Er hat gesagt, hör ich doch nicht Gundermann. Witzig,
ja,
ne?
Ich fand es auch total blöd. So, und habe das erst viel später entdeckt, dass der total geile Texte geschrieben hat und so und überhaupt so ein krasser Typ war.
Ja.
Übrigens, noch eine kleine Geschichte nebenbei. Also Alex ist die zweite Besetzung eigentlich von Gundermann, weil 10 Jahre vorher hat Anni Dresen mir das schon angetragen, hat es aber nicht finanziert bekommen. Irgendwie, oder das Drehbuch wurde nicht fertig und irgendwann war ich zu alt dafür und dann hat Alex das gespielt. Und, aber ich finde, Alex ist die viel bessere Besetzung dafür und ich finde, er ist auch der bessere Interpret eigentlich als Gundermann, muss ich sagen.
Also ich muss zugeben, als ich den Film gesehen habe, habe ich mich im ersten Moment beim ersten Song, der kam, total gewundert, dass sie nicht Originalaufnahmen verwenden.
Okay.
Und da, weißt du, man könnte ja so einen Film auch so machen, dass man die Originalaufnahmen nimmt und dann...
Ja, und manchmal auch die echte Stimme mit der Originalstimme mischt heutzutage. Ja, so, ja, gibt's auch.
Genau, aber dann hat es Sinn gemacht. Also es war nur beim ersten Takten. Ich fand auch, dass er es richtig cool gesungen hat.
Ja, finde ich auch. Total.
Ich fand es sensationell. Er war es ja auch. Und es ist so berührend, als seine Witwe von Gundermann am Set irgendwann mal war, da stand sie ihm gegenüber und hat sie doch zu ihm gesagt, ach, da bist du ja wieder.
Ja, ist ja süß.
Wirklich, größtes Kompliment ever. Da bist du ja wieder.
Also, ja, der Alex, der macht das auch, der kniet sich da so richtig rein, so, der nimmt sich, also ich, so bin ich gar nicht als Schauspieler, das wäre mir viel zu anstrengend, da mich so in so eine Figur reinzubegeben oder so. Ich habe auch echt meine Schwierigkeiten mit Biopics, ich hasse das immer mehr eigentlich inzwischen.
Es gibt schwierige, zum Beispiel habt ihr das über Amy Winehouse gesehen? Das fand ich eine richtige Unverschämtheit, da habe ich echt gedacht, irgendwie ist es so anmaßend, dieser arme, also der, ich dachte wirklich, die arme Frau, jetzt wird sozusagen küchenpsychologisch hier so ihr Leben aufgerollt und so.
Also es wird
und
das
da
so
war das Trauma und da war das und dachte ich so, ey, das könnt ihr alles gar nicht wissen, das ist irgendwie alles so Mutmaßung und so, es wird aber auch, es rückt ihr so auf die Pelle.
Ja, vor allem wird weiter Geld aus ihr rausgepresst, ne? So.
Vermessen irgendwie.
Finde ich auch. Also es ist ja eigentlich nur eine Geldbeschaffungsmaschinerie, diese ganzen Biopics über Bob Dylan und jetzt über Bruce Springsteen, da geht es nur noch um ein Album, was entstehen
soll. Aber manchmal bringen sie uns die Person natürlich auch nahe.
Total, manche sind
eigentlich schon ganz gut, um mal seinen ersten Einstieg zu bekommen und sich dann weiterzubilden. Ne? Ist Milan gar nicht mit einverstanden.
Nee, ich will ja die Musik soll mir nahe sein, die Leute, ich brauche die gar nicht. Ich muss das gar nicht wissen, dass Johnny Cash auf Drogen war und überhaupt und so, obwohl ich den Film richtig toll fand, muss ich sagen.
Okay.
Aber das hat so Überhand genommen, wo ich mir denke, es geht gar nicht um die Musiker, sondern es geht nur darum, eigentlich zu gucken, wer könnte ganz viele Leute interessieren, welche Figur.
Es ist so auf Aufmerksamkeitsökonomie, ne? Wo kann man anknüpfen und dann eben noch...
Na klar. Und das nächste ist ein Film über die Entstehung von Born in the USA oder was. Und dann jedes Album von Bruce Springsteen kannst du einen Film noch drüber machen.
Ja, gute Idee.
Ja, ich sehe schon die Dollarzeichen in deinen Augen. Ja.
Ah, gute Idee. Ah, ja, aber also, wenn du den Gundermann gespielt hättest, du hättest aufs Bagger fahren, hättest du Bock gehabt, oder?
Ja, ich war ja oben auf dem Bagger. Also ich habe ja dann auch mitgespielt so in so einer kleinen Rolle.
Moment mal. Du warst ja dabei.
Ja.
Das stimmt.
Du spielst den Kollegen, ne?
Ja, ich bin den Kollegen, der auch bei der Stasi war.
Jetzt fällt mir das natürlich erst
auf. Ich finde den Film auch richtig, richtig toll, weil der natürlich eigentlich ja ein Film über die DDR und den Umgang mit der Stasi und so ist, ne? Ja. Also Gundermann ist ja nur so ein Vehikel eigentlich da und natürlich auch, um die Texte hochzuhalten und seine Musik hochzuhalten, weil Andi das ja wirklich liebt. Aber er ist auch der Einzige, der sowas machen kann, weil er einen ganz anderen Anspruch hat, ne?
Ja. Ach, wie schön.
Also Fazit, wir verurteilen nicht alle Biopics, aber
nee, alle
manche.
Nicht.
Ja, über
die
den,
von Freunden nicht.
Und über den neuen, über Michael Jackson sprechen wir jetzt auch gar nicht. Nee, denn der wird ja, glaube ich, von 100% aller Kritiken verrissen, glaube ich.
Ich habe die Kritik von Knut Elzermann heute Morgen gehört und das ist schon echt krass, was er erzählt. Ey. Das hat eigentlich was die Familie in Auftrag gegeben hat. Ja. Janet Jackson kommt gar nicht vor.
Na, die hat sich geweigert. Nein, sie wollte nicht. Die wollte ja nicht mitmachen.
Naja, weil es die Familie macht. Aber ja, das ist so krass. Also du kannst ja nicht einen Film über Michael Jackson machen. Egal, ich will jetzt nicht wiederholen, was Knut erzählt hat.
Alles Negative wurde einfach ausgespart. Denn ich habe es nur gestern in der Londoner Times die Kritik gelesen. Das war so ein Punkt von fünf. Ein Stern von fünf.
Ja,
also
sie fanden
es richtig vernichtend.
Mhm. Ah, gut, also, okay. Aber nur, weil es die Kategorie Nullstern nicht gibt.
Weiß gar nicht, gibt es die gar nicht? Doch.
Also bei Knut gibt es
also
nicht.
Bei dem nicht.
Für den Schauspieler hat er dann einen Stern gegeben heute oder einen Punkt.
Ja,
oder
der auch noch der Neffe von Michael Jackson ist.
Ist alles nicht zu
der
fassen,
echte ey. Neffe. Also ist alles kurios. Reden wir über handfeste Musik. Hey Dunda, du hast uns noch einen Song mitgebracht.
Ja, bin noch gar nicht so richtig entschlossen. Ich dachte vielleicht einen ganz kurzen, wo ich beweisen kann, dass ich mir nach der Beschäftigung mit Mascha Kalikos Gedicht meine Texte gekürzt habe.
Ich habe noch einen Wunsch gleich.
Ah ja?
Jetzt kriegst du schon Angst, ne? Okay, welchen hast du?
Das heißt Der Frühling.
Der Frühling.
Ist ganz kurz. Aber ich dachte, weil gerade Frühling ist.
Ja.
Am Morgen nach dem Regen alles glänzt in frisch abgewaschenem Grün. So mild strahlt der Frühling, als sagte die Erde, schwamm drüber, ich hab euch verziehen. Halb so wild, ab heute gilt alles neu. Ein Glänzen auf den Blättern, schwänzende Schüler auf dem Weg zum Supermarkt. Alles geht vorbei, du atmest so frei, als wär's der allererste Tag. Kurve verlässt du den Pfad ins große wilde Grün, ins stille weite Blau getaucht und eine Lichtung in der Zeit tut sich auf.
Der Frühling.
So.
Und dann gab es einen Song, den habe ich auf deiner letzten Tour das erste Mal gehört. Da hatte ich weiß nicht, ob die Platte da schon draußen war. Ich glaube, sie war vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen. Und da habe ich gesagt, was ist das für eine geile Zeile? Welche könnte das sein, Dutta? Was glaubst du?
Vielleicht ist das ist ja gar nicht mal so geil.
Der war es in dem Fall nicht.
Genau. Den
haben wir jetzt gehört. Er ist vom letzten Album auf jeden Fall.
Okay, jetzt bin ich ja super.
Ich liebe die Zeile, ich trag die Party in mir.
Ach, lustig, ja, der Silvester-Song. Weiß ich aber nicht, ob ich den kann. Ich glaube, den kann ich nicht.
Okay, nein, du musst dir nichts machen. Aber du hast ihn neulich halt noch in Karlsruhe gespielt.
Das stimmt.
Das weiß ich. Habe ich gedacht, wie krass. Und das ist so ein Song, da können gleich sofort alle mitsingen. Das ist das Tolle. Und das schwappt sofort über aufs Publikum. Und du sprichst natürlich, du singst von dieser Silvesternacht.
Ja.
Und dann kommt die Zeile, ich trag die Party in mir.
Ja, wie das immer Silvester so ist, ne? Mit dem, es ist irgendwie 23:45 vor Silvester und wir stehen an irgendeiner Bushaltestelle und so.
Total.
Sehr schön.
Eine
spontane
Idee hier.
Da wir so schön natürlich alle auch gerne über Gedichte sprechen, selbst im neuen Film von Milan im Danowski taucht ein bisschen Poesie auf.
Rilke,
und zwar zweimal Rilke mit zwei Gedichten. Und bei Rilke, und vielleicht könnt ihr das ändern, da tue ich mich immer schwer. Viele sind begeistert von Rilke und ich liebe ja nun Gedichte und Mascha und so. Aber bei Rilke tue ich mich immer so ein bisschen schwer. Wie ist das bei dir, Dota?
Ich mag's. Ich mochte auch sehr gerne sein Buch Briefe an einen jungen Dichter. Es hat mich wirklich sehr berührt. Ich habe es auch irgendwie in der genau richtigen Lebensphase gelesen. Und kennst du das?
Nein, kenne ich
dann
nicht.
Liest es mal. Es ist ein dünnes Büchlein, vielleicht 120 Seiten. Das ist ein Briefwechsel mit einem, ich glaube, Offizier war der damals oder so. Und der schrieb eben immer an Rilke, dass er gerne Dichter sein möchte. Aber er weiß jetzt gar nicht so richtig, ob er wirklich Dichter sein kann. Oder seine Briefe sind nicht enthalten, es sind immer nur Rilkes Antwortbriefe. Und da schreibt er darüber, wie, wenn man dichten muss, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht zu sein, ohne zu dichten, dann ist man Dichter. Und also er schreibt ganz, ganz gut darüber, wie man eben die Einsamkeit um sich selber wachsen fühlen muss, weil nur in dem Einsamen kann das Neue entstehen. Und es sind viele Sachen sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, finde ich, die mit Dichten zu tun haben. Und dann konnte ich auch seine Gedichte noch mehr wertschätzen. Ja. Und was ich auch, Entschuldigung,
ich höre ganz jemand zu. Ja, ja.
Was ich auch so spannend an Rilke finde, ist, dass sein Frühwerk wirklich völlig bedeutungslos ist. Also er hat schon als junger Mann angefangen, Gedichte zu schreiben. Ich kenne die nicht, aber die Kritiker und auch seine Zeitgenossen und alle scheinen sich einig zu sein, dass es völlig wertloses, überhaupt nichts Gutes dabei ist.
Da war noch keine Lava
aber
unter ihm.
Aber interessant ist doch, er hat trotzdem die ganze Zeit in sich gefühlt, dass er damit weitermachen muss und dass er aber Dichter ist. Und erst sein Spätwerk waren dann diese wirklich tollen Gedichte, die ihm diesen nachhaltigen Ruhm als wichtigen Dichter eingetragen haben. Und ich meine, er hat bestimmt auch von seinem Umfeld jetzt nicht gerade die ganze Zeit positive Rückmeldungen zu seinen schlechten Anfangsversuchen bekommen.
Aber vielleicht musste das passieren. Vielleicht musste das eben bei ihm so sein, dass er dann irgendwann die guten Gedichte schreiben konnte. Ne? Ja. Also ich kann zu Rilke gar nicht so sagen, weil ich mich eigentlich so gut wie gar nicht mit ihm beschäftigt habe.
Außer der Panther, ne?
Ja.
Kennen alle. Und das ist auch toll. Also das finden auch alle toll. Also so ist es
nicht. Ich kenne das aber eigentlich, also ich kannte das auch schon vorher, aber ich habe es nochmal wegen der Doppelhaushälfte, ist es mir nochmal untergekommen. Da musste ich es.
Was war da? Welche Szene war das?
Das war in diesem Body Switch, wo wir die Körper getauscht haben.
Neue Staffel, vierte Staffel, Folge 1.
Ja,
in der
vierten Staffel, genau. Ja, genau. Und da musste ich als Marie, in mir war eine Frau in meinem Körper sozusagen und
die Nachbarin.
Und ich musste das quasi meinem Sohn, also der Figur, die in dem Film mein Sohn spielt, musste ich das irgendwie dem Panther erklären, wofür das steht und überhaupt und so. Und ich weiß, ist jetzt schon eine Weile her, dass wir es gemacht haben, aber das war meine letzte Begegnung mit Rilke. Ich bin eher bei, wenn ich an die letzten Gedichte denke, die mich so beschäftigt haben oder immer wieder mal beschäftigen, sind es die Gedichte von Heiner Müller, die er ganz spät geschrieben hat. Also als er schon im Sterben lag eigentlich, also als er schon schwer krank war und so. Das sind wirklich, also das sind Meisterleistungen an Verdichtung.
Okay. Auch.
Ja.
Meine neue Entdeckung ist ja Theodor Kramer.
Nein, hör auf.
Also es haben natürlich viele Leute schon vor mir entdeckt, aber ich
kenne ihn nicht.
Ich kannte nämlich auch nicht.
Theodor Kramer.
Ich habe auch noch nicht so viel gelesen. Ich bin in der Frankfurter Anthologie über was gestolpert. Und dann gibt es ein Album, wo Wenzel Theodor Kramer Gedichte vertont hat. Okay. Und da habe ich gedacht, da knie ich mich mal rein. Da.
Welches zum Beispiel? Weißt du gerade, wie eins heißt?
Oh nein,
oder hast du schon eins auswendig
gelernt? Ich jetzt gerade auf ganzer Linie.
Nein, du hast es gerade erst entdeckt.
Ich habe es gerade erst entdeckt.
Ja. Also im Danowski auf jeden Fall taugt Rilke ja auch als Anmach, als Pickup. Mit doch alles, was uns anrührt, dich und mich, nimmt uns zusammen wie ein Bogenstrich, der aus zwei Seiten eine Stimme zieht. Auf welches Instrument sind wir gespannt und welcher Geiger hat uns in der Hand?
Schön.
Ja, das ist für dich auch schön. Also für dich auch schön. Ja, deswegen hat mich das sehr gefreut, dass ich durch den Krimi den Rilke doch etwas näher bekam. Und der Tod ist groß, ist sehr bekannt, ne? Das
der
taucht
Tod ist
auch
groß,
noch bei
wir
euch
sind
auf.
Die Seinen, ne? Oder so.
Der Tod ist groß, wir sind die Seinen lachenden Munds.
Ja.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns. Muss man aber auch drüber nachdenken erstmal. Er wagt zu weinen mitten in uns. Ja. Du, da guckst doch ganz, ganz konzentriert.
Ja, man wird ruhiger, wenn man es hört.
Ja, das im Danowski.
Schön.
Herrlich.
Wenn du sagst, dass du mit Rilke haderst, die Briefe an einen jungen Dichter sind echt meine Empfehlung.
Gut, da werde ich mich gleich hier im Anschluss dran setzen. Besorge ich mir gleich. Dota, das war so schön. Danke, dass du wieder hier vorbeigeschaut hast.
Vielen Dank.
Und wir allen irgendwie, nicht nur Milan, eine große Freude machen konnten. Und wir hier wieder so ein exklusives hier, so ein Premiere hier gehört haben.
Ja, richtig exklusives
Konzert.
Ja, toll.
Und ja.
Wann war das letzte Mal? Vor 3 Jahren? Oder?
Ist es schon wieder 3 Jahre oder 2 vielleicht?
Oder vielleicht sogar 4?
Nein, so lange auf keinen Fall. Mm-mm. Aber ich glaube, ich würde sagen 2 Jahre.
Ich könnte in meinem Telefon jetzt nachgucken, weil wir haben ja die Fotos gemacht.
Ja. Was gibst du ein, Dota?
Ja,
erkennt die KI mittlerweile.
Soll ich das mal machen?
Erkennt die KI mittlerweile Dota am Gesicht, oh, in den Fotos auf unserem Smartphone?
Ey, das könnte wirklich sein. Also, ja. Das würde mich nicht wundern.
Ja. Noch eine kleine KI-Geschichte. Ich habe neulich mit Martin Bechler von Fortuna Ehrenfeld gesprochen. Mhm. Und zur Vorbereitung, weil ich mich mit dem großen Werk nicht auskannte, sondern nur mit so einzelnen Songs, habe ich die KI kurz gefragt, was sind die 10 bekanntesten Songs von Fortuna Ehrenfeld? So. Und die habe ich mir dann.
Arschloch, Wichser, Hurensohn.
Hab ich den aufgelistet und dachte nur, okay, kenne ich nicht. Okay, kenne ich auch gar nicht. Krass, und das sind die bekanntesten Songs. Und dann habe ich aber festgestellt, von 10 Songs gab es 9 nicht. Und dann habe ich dem Martin das vorgelesen. Und ich habe erst gedacht, okay, ich kann dem Martin, wenn ich dem mit KI komme, wenn der erfährt, dass ich überhaupt mit KI gesucht habe, dann dreht er mich durch den Fleischwolf. Er fand es aber hochspannend und sagte mir, nee, will ich hören. Und dann habe ich ihm diese Titel vorgelesen. Und er, ja, aber der ist ja gar nicht von mir. Und ich sage, nee, und der hier, ja, den gibt's ja also auch nicht von mir. Ich sage, nee, die sind alle nicht von dir. Und die KI hat sogar beschrieben, worum es in dem Song geht. Hier verarbeitet er den Verlust eines Familienmitglieds. Aber Martin meinte dann nur, weißt du was, die Platte schreibe ich.
Das ist ja lustig.
Die Platte schreibe ich.
Also ich sag's euch, ja, es war am 11. Mai 2023.
Oh, 3 Jahre schon her.
Aber ich habe deinen Namen eingegeben, dann hat er, also da hat sie KI nicht gefunden.
Nein, das wäre auch, Glück. Das wär auch wirklich spooky gewesen. Das wäre Gesichtserkennung par excellence.
Oh Gott. Also,
oh Gott. Ich will gar nicht
drüber nachdenken. Es war ein sonniger Tag.
Prozesse da dahinter stehen.
Ja.
Ah, der Danowski, 9 Auge, so heißt ja dieser zweite Film jetzt. Sag mal, an wem hast du dich orientiert? Denn der Adam Danowski, das ist ja so ein. Ja, ein ganz normaler Typ. Das ist ja das Schöne daran. Weißt du, verheiratet, 2 Kinder, hat so seine alltäglichen Probleme. An wem hast du dich orientiert? Gab es ein Vorbild?
Nee, nicht wirklich. Aber man denkt natürlich automatisch an Columbo natürlich, weil das ja auch eine Figur ist, der so immer unterschätzt wird. Ja. Irgendwie. Und der Danowski wird auch immer unterschätzt. Und da fühle ich mich eigentlich ganz zu Hause, weil ich eigentlich das Gefühl hatte, auch immer ganz oft so unterschätzt zu werden oder immer wie aus der zweiten Reihe gestartet bin, so in meinem Leben. Und außerdem diese leicht schluffige irgendwie oder so, das hat mich schon so ein bisschen so daran erinnert irgendwie. Aber natürlich ist der Danowski, so wie er geschrieben ist, ist natürlich ein. Da steckt natürlich auch immer was vom Autor mit drin, vom Till Reiter. So, das ist auch ein bisschen so ein Selbstporträt teilweise. So, gerade auch was die Depressionen angeht, so, ne? Der Till hat ja darüber ein Buch geschrieben, über seine Depressionen. Und die Figur ist genauso wie Till, eben kommt aus Berlin, lebt aber in Hamburg mit einer Frau und 2 Kindern. Das ist beim Till genauso. Und alles ganz, ganz ruhig und so. Und aber. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich so irgendwie gedacht habe, ja, das muss jetzt so wie das und das sein oder so, sondern die steht ja für sich selber, die Figur. Aber natürlich, dieser Columbo-Vergleich, der ist so von außen auch öfter mal rangetragen worden und ich finde den auch, ich mag den auch, ich liebe ja auch Columbo, also.
Ja, ich vergesse mal, dass es eine literarische Vorlage ist, weil ich die Bücher nie gelesen habe.
Die sind gut.
Aber natürlich, klar.
Also wenn man Krimis mag oder einfach mal so, oder auf gute Unterhaltungsliteratur Lust hat, dann ist das absolut empfehlenswert. Ja.
Durftest du bei der Musik mitreden? Denn ihr habt relativ coole, auch so alternative Musik, bei der ich zunächst gedacht habe, mega Songs. Aber sie passen eigentlich gar nicht zu ihm.
Ja, das macht der Jonas, ja, nimmt gerne Musik aus, also die es schon gibt. Also es gibt natürlich auch einen Score, also aber Jonas nimmt gerne so Songs auch mit rein. Ich mag das auch gerne. Ich mache das auch, wenn ich meine Theaterinszenierungen mache. Arbeite ich auch sehr gerne mit Songs so.
Klar.
Und wir haben uns einfach viel über Musik auch unterhalten oder Musik so auch ausgetauscht. Aber letztendlich hat er die Songauswahl getroffen.
Ja. Bei euch auf dem Präsidium, da fielen wir mal auf, ihr habt dieses kleine Tiergitter da. Mhm. Weißt du, ihr geht über den Gang und man muss über so ein kleines Tiergitter. Ja. Und ich frage mich die ganze Zeit, ich habe nämlich den ersten Film nicht gesehen. Und ich weiß nicht, ob das Gitter da erzählt wird. Nee, aber du steigst wirklich. Ja da auch immer rüber. Ja. Und es ist nicht besonders hoch. Es ist nicht mal ein Kindergitter.
Nee, weil der einen Hund hat. Der
aber da geht doch jeder Hund rüber, oder nicht? Das ist total flaches.
Das ist so ein kleiner Hund, den der hat, der Vorgesetzte da.
Ja, stimmt.
Ja. Und wir fanden das auch lustig. Also das Schöne am Danowski ist, dass dieses Format so auch Möglichkeiten so für so absurde kleine Erzählstränge gibt. Und so sind die Bücher schon geschrieben. Und so sind auch die Filme angelegt. Also das ist auch diese Gänge, die wir da machen die ganze Zeit und so, die haben ja extra so ein Labyrinth darin gebaut, ja. Irgendwie mit so, was teilweise völlig unsinnig ist, aber das merkt man natürlich im Film ja nicht so. Dadurch hast du aber diese Gänge, was aber jeder kennt, der mal in einer Behörde war, da gibt es auch völlig, das kommt einem auch alles so unsinnig und unwirklich vor. Darum ging es eigentlich ein bisschen, ja. So eine Behörde zu erzählen.
Ja, in einer Szene, Milan, und jetzt frage ich den Schauspieler Milan Peschel, bekommst du zwei Karten für die Elbphilharmonie.
Mhm.
Was für ein Konzert?
Habe ich vergessen, weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr.
Das war schön, dass du es auch so antwortest.
Ja, ich habe sie ja gleich verschenkt und dann aber doch nicht.
Genau, dann behältst du sie.
Erinnern.
Aber man sieht es ja. Auch
man
sieht
ja auch nicht.
Verstehst
nee,
du? Nee, nee. Also, ich gehe davon aus, da waren ja auch keine Konzerttickets drin. Und trotzdem deine Antwort jetzt, habe ich vergessen.
Ja,
da waren noch keine echten Konzerttickets drin.
Ja, ich habe gar nicht nachgeguckt, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, vielleicht haben wir uns auch darüber unterhalten, was das sein könnte, aber ich glaube, haben wir nicht.
Das waren zwei Konzerttickets für die Elbphilharmonie.
Ja.
Ja, das schon.
Aber ich wäre gerne, ich würde da gerne mal in die Elbphilharmonie gehen, aber ich bin halt nie in Hamburg. Ja. Also außer wenn ich drehe und dann drehe ich.
Ich habe auch nur darauf abgezielt, dass viele SchauspielerInnen ja auch tatsächlich etwas brauchen, um richtig spielen zu können. Also ich weiß von einer Kollegin von dir, die hat einen Koffer getragen und sie brauchte aber ganz bestimmte Sachen in diesem Koffer. Also sie hat es nicht gespielt, dass das in dem Koffer, der wurde nicht aufgemacht. Aber für ihr Gefühl musste jemand aus der Requisite losfahren, um diesen einen Gegenstand zu besorgen und der wurde dann in den Koffer getragen. Ja, aber ich sag nur, es gibt Kolleginnen, die arbeiten tatsächlich so und die hätten auch echte Konzertkarten wahrscheinlich gebraucht und du schüttelst nur den Kopf.
Nee, das ist Unsinn. Also ein Koffer muss schwer sein, wenn man ihn anhebt, also so oder ein Sarg. Aber da muss jetzt nicht eine faule Banane drin liegen, nur weil man dann, also was man nicht sieht, sieht man nicht einfach. Und deswegen heißt es ja Schauspieler, weil man spielen kann. Also man kann es spielen einfach so.
Ja, das war auch das Zitat von Dustin Hoffman.
Ja, klar.
Als ein Kollege einfach ständig um den Block gelaufen ist, um außer Atem zu sein.
Aber das war nicht
sagt
das,
er nur,
nee, aber das war nicht Dustin.
War nicht Dustin Hoffman?
Ich glaube, es ist andersrum. Laurence Olivier hat das, glaube ich, zu ihm gesagt, weil er hat gesagt, spiel's doch einfach. Also guck mal, Alter, ich bin jetzt auch so außer Atem. Weißt du, also ich meine,
ja. Ach, guck mal, jetzt haben wir vielleicht das Zitat richtig gestellt. Ich kenne es immer nur als Zitat, dass Dustin Hoffman gesagt hat.
Auf gar keinen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also nein. Dustin Hoffman war ein junger Schauspieler und dazu noch ein amerikanischer. Und die sind ja mit ihrer Psycho-Scheiße da so ganz weit vorne irgendwie. Muss alles so psychologisch sein. Und Laurence Olivier kommt aus Europa. Und also ich bin mir relativ sicher, und er war der Ältere da auch und so, dass er zu ihm gesagt hat, na, spielt's doch einfach. Es ist doch einfach spielen.
Ja.
So. Also, ich meine, klar, für bestimmte Sachen ist es gut, das wirklich zu erleben. So. Also,
ja,
absolut, das will ich gar nicht bestreiten. Aber dieses, ich muss ja, also um jemanden, also ich muss doch kein echter Mörder sein, nicht wissen, wie ein echter Mörder sich fühlt, um einen Mörder zu spielen.
Nein, aber viele SchauspielerInnen müssten wissen, welches Konzert das ist, das in diesem Briefumschlag da drin ist. Nein, genauso wie viele sich ja auch eine eigene Biografie schreiben. Du siehst nie irgendetwas davon. Auch, glaube ich, im Theater wird ja auch häufig so gearbeitet. Du brauchst diese Biografie nicht.
Theater brauchst du es noch weniger.
Aber wo komme ich jetzt gerade her? Ja. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Sondern aber auch, wie bin ich aufgewachsen? Aber du weißt, dass viele so arbeiten.
Ja, ich will das auch jeder so, wie er braucht. Aber da ist mir die Zeit zu schade. Außerdem kann ich doch ein paar geile Platten hören in der Zwischenzeit oder ein gutes Buch lesen. Da erfahre ich viel mehr.
Oder mal wieder eine neue Staffel Doppelhaushälfte drehen. Ihr seid ja mittlerweile
oder
bei der vierten.
Nee, wir haben schon die fünfte gedreht und die sechste ist in Vorbereitung.
Aber die fünfte gibt es noch nicht zu sehen.
Nee, die kommt erst Mitte August.
Ja, siehst du, wollte ich doch gerade sagen. Der Spruch, Ratschläge sind auch Schläge.
Der ist gut.
Der passt ja auch wunderbar zum Andi, ja, zu deiner
absolut.
Rolle.
Absolut, ne? Ja, ja. Naja, gut, aber Andi, also Andi ist kein Schlaumeier, er weiß es einfach wirklich besser.
Ja, selbstverständlich. Ja, ja, klar. Ja,
natürlich. Ja. Also, sonst würde er es ja nicht sagen.
Ja, das ist ein Satz, der ganz oft so negativ zitiert wird. Mhm. Und mein erster Gedanke ist immer, naja gut, aber da hat es ja jemand gut gemeint, in erster Linie mal.
Ja. Naja gut, aber mit guten Vorsätzen ist die Hölle gepflastert. Also ich meine...
Ja, okay, aber...
Nur wenn man was gut meint, heißt es noch nicht, dass es auch gut ist. Ne?
Wie reagierst du auf Menschen, die ungefragt Ratschläge einfach zum Besten geben, dann... Kannst du das wegatmen?
Ja, ich kann alles.
Du bist ja auch ein entspannter Typ, ne?
Ja, ja, ich werde dann nicht moralisch oder irgendwie oder für mich nicht beleidigt. Also ich meine, das ist mir doch auch schon passiert oder passiert mir selbst auch immer wieder. So, wir sind doch alle nicht fehlerfrei. So.
Kurze Autovervollständigung. Ja? Vervollständige, spontan folgende Sätze. Ja, ja. Wenn mir einer die Vorfahrt nimmt, dann...
Hupe ich.
Cool. Aber ohne Hupen geht's nicht, ne? Aber du bleibst ruhig.
Ja, ich bleib ruhig, ja. Hupig oder, ja, keine Ahnung, oder. Ach, lass
ihn. Nein, ich glaube, du bist entspannt.
Ja, ja.
Okay, das letzte Mal geschrien habe ich als?
Auf der Probe, als weiß ich nicht.
Also aber nicht
auf der
als,
Probe,
okay.
Auf der Probe habe ich letzte Mal geschrien, weil ich irgendwo so was, entweder was vorgespielt habe oder Energie reingeben wollte oder so.
Mhm. Ich dachte jetzt, du meinst als Regisseur. Das verändert so, ja, die ganze Situation.
Als Regisseur, total. ja, da war ich, da habe ich Regie geführt, ja.
Also.
Ja.
Ach so. Aber du hast geschrien, weil du sauer warst oder weil du gezeigt
nee,
hast,
weil
wie man spielen
soll? Nee, weil ich was, nur was vorgespielt habe oder so oder weil ich eben Energie reingeben wollte oder sowas.
Ja. Ja. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Hä? Ich würde mir sowieso nie ein Tattoo stechen lassen.
Das weiß ich. Ja. Aber wenn?
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 Naja, ich hatte vielleicht kurz mal überlegt, mir das Volksbühnen-Tattoo zu stechen, damals, als die Intendanz aufgehört hat, da von Frank Castorf. Also das hätte ich mir vorstellen können. So, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja, ne? Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist zum Beispiel...
Kochendes Wasser.
Kochendes Wasser. Aus der Küche?
Klar.
Okay.
Ja, also.
Spaghetti, Kartoffeln?
Ja, ja, um Nudeln zu machen oder um einfach das, wir haben nur kaltes Wasser und dann setze ich immer Wasser auf, um abzuwaschen oder um mir einen Tee zu machen oder um dass der Kalk aus dem Wasser rausfällt. Wenn man es kocht, dann setze ich ja der Kalk ab. Ja, jetzt weniger Kalk, das Wasser. So. Kochendes Wasser braucht man eh immer, wenn man irgendwas in der Küche zubereitet. Sei, dass man eine Brühe machen muss, so, ich könnte jetzt über Kochen reden, aber ich will nicht.
Aber
so
das
viel Zeit
du
haben
gerne.
Wir nicht.
Nein, aber du bist ein Koch.
Ich koche gerne, auf jeden gerne. Fall. Ich bin kein Koch, das würde ich nicht sagen, aber ich koche gerne.
Ja, Koch meine ich auch, Hobbykoch, leidenschaftlicher Koch.
So, ja.
Das meine ich auch.
Ja, ja.
Kurze Frage, aber ihr habt inzwischen warmes Wasser. Weil du gerade gesagt hast, wir haben kein.
Nee, also auf dem Land nicht. Nee, aber. Nee, ach, bei uns in Berlin in der Wohnung ist das. Ja, wir haben da auch warmes Wasser, aber dauert in der Küche jedenfalls, da ist die Leitung irgendwie schon so verkalkt, das dauert ewig, bis da das Warme dann rauskommt, dann koche ich lieber was auf im Wasserkocher.
Und auch das ist Berlin wahrscheinlich, wenn du jetzt deinen Vermieter oder bist du Hausbesitzer?
Nee.
Wenn du den Vermieter darauf ansprechen würdest, wird unter Umständen in diesem Jahrhundert trotzdem nichts mehr passieren.
Nee, du bist. Nee, ja.
Ja, aber als Berliner muss man sich das dann auch gefallen lassen, ne? Also da muss man einfach...
Nee, klarkommen. Muss man nicht, aber also ich könnte auch immer wieder versuchen, da anzurufen und hinzuschreiben und gibt noch ein paar andere Sachen, aber mir ist das auch zu blöd, ich schreibe lieber andere Sachen.
Ja. Ein Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert, ist...
Ja, Benzin, glaube ich, so Abgase, bestimmte Abgase... Irgendwie.
Aha.
So diese typische Zweitakter-Abgase so aus der DDR. Also das irgendwie in Ostberlin gerochen hat die Straßen. Sowas zum Beispiel. Ja. Ja. Also ich finde das auch nicht schlimm, so diesen Geruch. Ja.
Hattest du früh ein Auto? Damals schon?
Nee, ich wollte auch keine Fahrerlaubnis machen. Das hat mich auch nie interessiert. Ich habe dann nur Autofahren gelernt, weil meine Frau hat Autofahren gelernt, weil wir haben uns ein Haus in Mecklenburg gekauft. Und,
eine Doppelhaushälfte halt. Also.
Ja, das war wirklich eine Doppelhaushälfte. Da sind wir auch dann ganz schnell raus wieder. Aber da musste ich auch, ich musste dann auch fahren. Sie war dann auch schon mit dem zweiten Kind schwanger und musste uns immer fahren. Und dachte ich, das kann ich jetzt nicht weiter zumuten. Ich muss jetzt meine Bequemlichkeit überwinden und auch die Fahrschule machen jetzt mal. Und ich fahre sehr gerne. Und wir haben auch ein Auto nach wie vor. Aber es ist schon ein bisschen elektrisch auch sogar. So ein Plug-in-Hybrid jetzt. Okay, cool. Ja, ja. Und irgendwann wollen wir auch ganz natürlich ein E-Auto haben.
Ja. Ja. Die kurioseste Drehanweisung, Regieanweisung, die ich jemals bekommen habe, war.
Oh Gott, das sind so Fragen. Ja. Da kann ich mich doch nicht mehr dran erinnern. Die kurioseste.
Nee, aber ich sag mal, wenn man eine ganz kuriose dabei war, an die erinnert man sich natürlich.
Ja, aber ich vergesse es auch so schnell wieder. Also kurios waren so die Dreharbeiten mit Polanski, als ich mit Mickey Rourke gespielt habe.
Ja. Welcher Film war das noch?
Das hieß The Palace. Das war der letzte von Polanski. Mhm. Und da Mickey Rourke konnte sich seinen Text einfach überhaupt nicht mehr merken. Und es gab so Situationen, wo einfach neben meinem Kopf, es wurde extra ein iPad angeschafft für ihn. Das war neben meinem Kopf war ein iPad angebracht, damit er quasi in meine Richtung gucken konnte. Und dann hat er immer seine Lines gelesen. Die mussten aber natürlich ganz groß auf dem iPad draufstehen. Und Mickey hatte dann aber in seiner Hand so noch eine Fernbedienung. Damit konnte er dann immer zum nächsten Bild switchen, zu seiner nächsten Line. Ja, also das war einfach absurd. So, es war jetzt irgendwie keine. Ah, doch, es gibt eine schöne Regieanweisung. Oder es war keine Regieanweisung, aber Polanski wollte mich, wollte, dass ich ganz klein bin, weil wir haben so mit so irgendwelchen, mit so Schauspielerinnen gespielt, die so russische Models darstellen sollten. Und die waren natürlich als wir drei Köpfe größer als ich. Und Roman Polanski wollte ja, dass es vier oder fünf Köpfe sind. Und dann wollte er, dass meine Schuhe gar keine Absätze haben. Und dann musste. Meine hatten aber ein bisschen Absätze und mussten andere Schuhe für mich her. Und dann musste extra jemand zu ihm nach Hause fahren, um irgendwelche Latschen von ihm, Hausschuhe, irgendwas, die aber auch aussehen wie so schwarze Schuhe, die zu einem Smoking passen oder so. Die mussten dann geholt werden. Die waren mir natürlich zu klein, weil Roman Polanski kleinere Füße hat als ich. Der ist ja nun wirklich auch ein Kopf kleiner als ich. Und das war so absurd und irgendwie lustig und eine Geschichte. Ja.
Ach, war herrlich. Milan, hör mal, danke dir für die Begegnung. Es war wieder ein großer Spaß, es war wieder ein großes Vergnügen. Ja, wir sehen dich natürlich morgen Abend im Fernsehen, dann im Danowski, Neunauge, so heißt dieser Film. Außerdem aktuell auch zu sehen, vierte Staffel, wie auch die anderen Staffeln, Doppelhaushälfte. Ja, da geht es ja auch wirklich darum, dass Menschen aus unterschiedlichen Welten sich begegnen. Etwas, das wir heutzutage viel mehr brauchen. Oh, wir machen noch eine Runde, das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
Kann ich gucken.
Also, ja, auf jeden Fall. Also natürlich, das ist hier nicht, ich frage nicht ab, sondern ich frage aus Interesse, aus Neugierde.
Ja. Also, was ich selber gemacht habe, das ist lustigerweise die Skyline von Magdeburg, aber das, weil ich neulich in Magdeburg war, aber das letzte sind so Bilder von mir, also die jetzt hier auf meinem Handy sind, weil ich neulich immer vom iPad, wenn ich die male, dann schicke ich die auch rüber aufs Handy. So halt. Und das sind so jetzt die letzten, die hier in der Mediathek sind. Aber das letzte, was ich selber erschossen habe, das war halt in Magdeburg, die Skyline mit dem Magdeburger Dom von so einer gesperrten Brücke so aufgenommen. Ja.
Und der letzte Song, den du auf deinem Smartphone gehört hast.
Ja, das kann ich dir sagen. Das war von Extra Breit vorhin. Von Extra Breit, ich glaube, Superhelden. Ja. Ja, irgendwie ist mir jetzt neulich wieder, heute wieder eine Extra Breit-Platte in die Hände gefallen und dann habe ich auf dem Weg hierher nochmal so in alte Platten von denen reingehört, weil ich die irgendwie, ich fand die toll als in den 80er Jahren, so als Jugendlicher.
Pfleger grüßt mir die Sonne, hurra, die Schule brennt, das waren so die beiden ganz großen Hits.
Ja, oder Ruhm oder Duo Infernal mit Marianne Rosenberg und so.
Ach, klasse.
Kleptomanie.
Ja. Wir auch noch. Kleptomanie. Obwohl, so lustig. Weißt du, was die erste Zeile ist, die mir einfällt? Also völliger Bullshit. Kleptomanie in der Südsee.
Ja, das ist Unsinn, das stimmt. Das ist dann wieder ideal.
Ja, Monotonie in der Südsee. Und Kleptomanie in der Südsee. Wie geht Kleptomanie? Was ist das?
Kleptomanie, keine Leidenschaft ist wie die. Ich habe Kleptomanie.
Kleptomanie. Auch herrlich. Und bei Doppelhaushälfte wollte ich gerade noch sagen, das Schöne ist ja wirklich, da begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen Welten. Und das finde ich immer wirklich das Tollste, wenn Menschen aus verschiedenen Schichten, aus verschiedenen Interessensbereichen zusammenkommen. Das haben wir vor allem im Fußballstadion, wo wirklich der Manager neben dem Kohlearbeiter ist. Ja, und das ist ja wirklich toll.
Und noch toller wäre es, wenn die natürlich auch in den Wohngebieten zusammenkommen würden und in den Häusern. Ich merke es im Prenzlauer Berg. Also da kann von Kiez überhaupt keine Rede mehr sein, weil es gibt gar kein soziales Zusammengehörigkeitsgefühl und so mehr. Keine sozialen Verbindungen. Da sind nur noch Eigentümer letztendlich unterwegs oder Leute, die sich eine wahnsinnig hohe Miete leisten können, so wie ich leider auch. Also nicht leider, ich bin froh, dass ich mir die leisten kann, aber das sind alle Leute, die haben, da ist ein bestimmtes finanzielles Polster da und das ist so langweilig und so und auch so, ja, kalt irgendwie auch.
Ja. Und für welche Begegnung, sag ich mal, aus eben einer ganz anderen Welt, aus letzter Zeit, bist du besonders dankbar?
Da muss ich kurz überlegen. Also ich bin immer dankbar, immer froh, wenn ich den Spielern im Rambazamba begegne, den Schauspielern und Schauspielerinnen da. Ach, ich habe zum Beispiel neulich, als wir in Magdeburg waren, habe ich mich sehr gefreut, den Bühneninspektor zu treffen, den Andi. Da habe ich mich sehr drüber gefreut, weil der auch von unserer Bewerbung dort weiß. Jetzt habe ich es ja doch erzählt.
Nimm mich raus, wenn du willst.
Ja.
Kann ich rausnehmen? Nee,
das ist schon okay. Mich hat es so gefreut, weil als er davon gehört hat, dass wir uns da eben bewerben.
Als Intendanten?
Naja, nicht als Intendanten.
Theater aber, machen da so.
Ja, als Schauspielleitung sozusagen. Und hat mich sehr gefreut irgendwie, weil ich hatte ihn nur kurz kennengelernt, als wir da schon mal vor 6, 7 Jahren was gemacht hatten. Ja, wir hatten sofort so einen guten Austausch und eine gute Verbindung. Und er hat mir gesagt, er würde dann auch ein paar Jahre später in Rente gehen, wenn das klappen würde, wenn wir das da übernehmen können und so. Das hat mich sehr gefreut einfach, ja.
Dann toi, toi, toi. Ja. Dann hoffen wir, dass das klappt.
Ja, hoffen wir das Beste. Aber warten wir nichts und hoffen wir das Beste.
So, und wir sehen uns bald wieder.
Bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Score Snacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Score Snacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.